Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Guten Abend, Tobi.
Guten Abend, Thomas. Nachdem wir ja quasi schon eine komplette Folge aufgenommen haben im Off, können wir jetzt auch mal den Aufnahmeknopf drücken.
Alle gesprochen, nicht aufgenommen. Aufgenommen wäre ja gut, weil dann hätte man wirklich können so als Zweitformat oder Drittformat nochmal was raushauen.
Zweitformat oder Drittformat? Das sagst du.
Oder wie heißt es bei einem anderen Podcast-Netzwerk, so die B-Seite?
Es gibt Podcast-Netzwerke. Ah ja, okay.
Ja.
Okay.
Wie gesagt, und da gibt es welche, die verwurschteln so einen Kram und das B-Seite. Ja.
Ich habe gehört, es gibt sogar Podcast-Werbeformat, Werbevermarkter. Also wir machen das ja alles selbst hier, alles aus einer Hand. Du.
Ja, ich weiß nicht, inwieweit das in Deutschland jetzt schon so groß geworden ist, aber in Staaten gibt es ja einige. Ja.
Gibt es auch mittlerweile in Deutschland und ich habe letztens mit einer Dame gesprochen, die das macht, hauptberuflich Werbevermarktung für Podcasts. War interessant. Es ist immer so ein Insight bekommen.
Inside Baseball, ja.
Ja.
In Bezug auf Raten, die gezahlt werden, oder aber wie schön der Job ist. Beides.
Der Job ist auch sehr schön, wenn ich mir anschaue, was die Dame sich noch als Vermittlungsprovision abschneiden wollte vom Kuchen.
Ja, okay, du musst auch mal gucken. Wir sind ja hier in Deutschland immer noch so am Anfang.
Ja, aber das Interessante war, dass die ganzen Werbepartner, die in dieser Agentur waren, auch die Werbepartner sind, die bei uns sowieso schon vorhanden sind, die sie uns dann irgendwie nochmal vermitteln wollte. Und da habe ich sie gefragt, ob sie denn schon mal bei uns reingehört hat, dass diese Kooperationspartner bei uns schon längst Werbung machen, wie Blinkist und etc. Und da habe ich sie dann eiskalt erwischt und dann habe ich ihr gesagt, dass sie doch das nächste Mal ihre Hausaufgaben etwas besser machen sollte.
Ja,
und schon war das Gespräch beendet.
Ja, interessant ist jetzt gewesen, was sie hätte ist egal, brauchen wir nicht drüber reden.
Sagen wir mal so, die Provisionsvorstellungen der guten Dame waren etwas unverschämt, sagen wir es mal so.
Ja, okay, ein Vermarkter muss auch leben.
Ja, es ist ja sicherlich auch interessant für Podcasts, die nicht so den Kontakt haben in diese Welt. Da mag das sicherlich interessant sein. Die kriegen das dann quasi fertig vorgesetzt und dann war es das. Aber egal, ganz anderes Thema. Aber war mal so ein ganz interessanter Einblick, was da so abgeht.
Ja, klar, das kann ich mir gut vorstellen. Ne?
Gut, wo wir beim Thema Werbung sind, können wir natürlich auch heute wieder unseren Werbepartner erwähnen oder Kooperationspartner, das hört sich schöner an. Die Firma Rademacher ist wieder an Bord. Sie unterstützen uns heute zur Folge 381 ein weiteres Mal.
Ja, vielen Dank.
Wir sind noch gar nicht fertig, ich wollte noch ein paar
Worte verlieren. Ja, aber ich wollte mal zwischendrin mich schon mal bedankt haben, weil ich glaube, das letzte Mal hatte ich das auch vergessen. Und es ist ganz nett, wenn uns jemand so die Stange hält.
Das ist nett.
Entschuldigung.
Ja. Und ich hatte letztens Kontakt mit einem Hörer, der nämlich ein Homepilot sich zugelegt hat aufgrund unserer intensiven Besprechungen der Produkte. Und er hat mir nun Feedback gegeben, wie schön und wie toll der Service und die Hotline bei Rademacher ist und wie gut das funktioniert und wie schnell man dort jemanden an der Leitung hat, der kompetent ist. Ja. Das kann ich bestätigen. Ich hatte auch schon ein paar Fragen, die ich mir hätte auch sparen können, indem ich mal in die Bedienungsanleitung hätte gucken können sollen. Ist mir auch schon passiert, muss ich zugeben. Aber es ist ja so einfach, jemanden anzurufen und direkt die Frage zu stellen, anstatt mal die FAQs oder die Bedienungsanleitung zu bemühen. Ja,
ja, aber ist es nicht erschreckend, wie viele Leute... Ja, wie gesagt, jetzt mal deine Story außen vor, aber wie viele Leute nicht mehr sich versuchen, irgendwie mal selbst schlau zu machen, sondern direkt die Fragen auch in Foren, bei Twitter oder wo oder Reddit, wo auch immer, dann direkt raushauen und dann drauf vertrauen, dass jemand eine Lösung fertig präsentiert.
Ja, das stimmt. Allerdings muss ich auch zugeben, meine Frage war schon etwas komplizierter und ich war erstaunt, dass so tiefgreifende Fragen auch dokumentiert waren. Normalerweise ist ja eine Bedienungsanleitung relativ oberflächlich. Also das
ist halt immer die Frage, wie viel Zeit und Geld investiert man als Firma dann auch in so
genau. Eine, ja. Und dieses Problem, was ich hatte, es war ja kein Problem, es war einfach ein Knoten im Kopf, den ich hatte, weil ich wieder zu kompliziert gedacht habe. Jedenfalls, das war dort ganz einfach erläutert. Und ich wurde auch nochmal ganz höflich und nett darauf hingewiesen, dass sie das auch in der Bedienungsanleitung stehen haben. Aber er hat mir das auch nochmal am Telefon ganz freundlich und liebevoll erläutert.
Hm. Ja. Ja. Aber wie gesagt, ich finde es leider wirklich traurig, dass viele Leute... Klar, es ist einfacher, eine Frage zu stellen und eine Antwort abzugreifen, als sich selbst vielleicht mal ein paar Minuten hinzusetzen und zu recherchieren und eine Problemlösung zu suchen und dann auch zu finden und anzuwenden. Aber ich bin in so vielen Foren aktiv, oder zumindest mal lese ich mit, ja, und bin teilweise auch aktiv, wo dann wirklich auch in den Chatboxen oder so dann einfach die Fragen rausgehauen werden, wobei eine einfache Suche selbst im Forum, ja, ein Ergebnis liefern würde, ja. Und das ist echt schon.
Ja, so ist es.
Das ist einmal read the fucking manual und dann hier use the search, ja. Das sind immer so die zwei Dinge, ja. Aber was soll das? Was will man sich da aufregen? Es ist halt so, ja. Man sieht es ja auch schon bei allen anderen Plattformen, die Aufmerksamkeitsspanne und so von der heutigen Jugend ist einfach wesentlich kürzer, ja. Und natürlich ja. Schon auch der Wille, eventuell, um selbst Probleme oder Lösungen zu finden. Ja. Aber egal, so. Wie gesagt, was will man sich da aufregen? Es ist halt so, ja. Hilfsbereit, genau. Wie man ist, ja, gibt man ja gerne Auskunft.
Man versucht es zumindest.
Genau.
Gut. Also, wie gesagt, vielen Dank an die Firma Rademacher für genau. Die Unterstützung. Dann können wir in die heutige Sendung einsteigen und wir haben
können
einen
wir?
Kleinen hoffe ich doch, dass wir das können, oder? Wir versuchen es mal. Ja, es gibt einen kleinen Nachtrag zur letzten Sendung. Da haben wir ja so vollmundig behauptet, dass die Apple-Fahrzeuge durch Deutschland fahren. Das tun sie auch weiterhin und da sind sie auch wohl fleißig unterwegs. Aber der Dienst Lookaround wird vorerst, die Betonung liegt auf vorerst, nicht in Deutschland starten. Dennoch werden die Daten erhoben.
Gibt's da, braucht man nur mehr Zeit? Hat man da was gehört oder ist es hier wegen so Privacy und.
Irgendwie hat Datenschutzbeauftragter aus Bremen den so ein bisschen in die Suppe gespuckt und hat da ein bisschen Stress gemacht und fand das gar nicht so schick.
Hatten wir da nicht doch drüber gesprochen in Bezug auf Google Street View?
Pixel und so weiter, ja. Und es gab da auch einige Diskussion im Internet, wie man dementsprechend dem Ganzen Herr werden kann, weil es gibt da ja wieder diese Aluhutträger, sage ich jetzt mal. Ne? Die möchten natürlich auch, dass ihre Daten, die erhoben worden sind, trotzdem bei Apple gelöscht werden. Und da gibt es eine E-Mail-Adresse von Apple, da kann man sich dran wenden. Das habe ich letztens auch schon mal erwähnt, dass es diese gibt. Ich habe sie aber nicht genannt. Nennt sich mapsimagecollection@apple.com. Dort kann man sich direkt an Apple wenden und dort kann man, ich hoffe, ich gehe mal davon aus, dass man dort Englisch kommunizieren sollte, entnehme ich mal der Titel, Betitelung der E-Mail-Adresse. Und wenn das alles nicht fruchtet, gibt es auch noch zwei weitere Adressen. Ich gebe das jetzt mal ganz wertfrei hier in den Podcast. Also ist einfach nur ein Service-Hinweis. Es gibt nämlich das Landesamt für Datenschutz. Was? Landesamt für Datenschutzaufsicht in Bayern. Eieiei. Wieso Bayern ist ganz klar, weil Apples Hauptsitz oder Apples Deutschlandsitz ist in München, also ist das Landesamt für Datenschutzaufsicht in Bayern dafür zuständig. Die E-Mail-Adresse verlinken wir auch nochmal. Und die wenden sich dann dementsprechend an Apple und klären das, wenn es da Probleme gibt und wenn eure Daten dort nicht gelöscht werden oder wenn Apple sich nicht reagiert. Dann gibt es auch noch ein PDF-Formular, das der Landesbeauftragte für Datenschutz in Thüringen aufgesetzt hat. Das ist dann noch eine zweite Alternative, das kann man auch ausfüllen und an Apple schicken. Das ist jetzt mal eine ganz wertfreie Information, ich sage da jetzt nichts zu.
Wenn unsere ja, ich wollte schon Kollegen sagen, wir sind ja keine Kollegen, ja, wir sind ja Podcaster, aber wenn unsere Amtsinhaber bei allem so fix wären.
Glasfaserausbau, sowas.
Zum Beispiel.
Würde uns schon sehr viel weiterhelfen, wenn das so schnell funktionieren würde.
Ja. Aber weil du eben Aluhut angesprochen hast, ich weiß nicht, ob du da auch nochmal später drauf kommen wolltest, auf das, was jetzt gerade mit Siri diskutiert wurde.
Nein, habe ich nicht eingetragen, aber können wir gerne drüber sprechen.
Ja, ich wollte es eigentlich auch nur kurz erwähnt haben, weil ich so tief in der Materie noch nicht drin bin. Aber es gab ja einen Artikel in Bezug auf Siri, dass Apple die Anfragen, die man Siri stellt, teilweise halt mitschneidet und auswertet in Bezug auf, welche Frage wurde gestellt, ja, wie hat Siri darauf geantwortet, wie können wir unseren Dienst halt verbessern. Und Apple hat jetzt in der Stellungnahme dazu oder in der Reaktion dazu halt gesagt, dass es alles anonymisiert ist. Ja, also es ist halt nicht zurückzuverfolgen, welcher Nutzer diese Anfrage gestellt hat. Außerdem wären ihre Mitarbeiter, die sich diese Anfragen halt anhören und dann die Reaktion von Siri dazu analysieren und gucken, wie man das halt verbessern kann. Die werden halt entsprechend geschult, ja, diese Fragen, die gestellt werden, halt auch für sich zu behalten, beziehungsweise nicht nach außen zu tragen und sehr sensibel mit den Daten umzugehen. Wie gesagt, das nur gerade mal in Bezug auf Aluhut, ja, weil da ja auch gerade immer in Bezug auf Alexa, beziehungsweise auf, Google.
Google Assistant.
Ja, das, wo man da ja immer gesagt hat, hier, die hören mit, gerade was ja auch mit Alexa war. Entschuldigung, wenn ich das jemanden irgendwie jetzt gerade da angestoßen habe, dass gerade, wie gesagt, da ja auch diese Kontroverse war mit den aufgenommenen Nachrichten, die halt an andere Nutzer geschickt wurden. Apple zeichnet anscheinend auch mit, ja, wie viel und in welchem Umfang, keine Ahnung, aber auf jeden Fall, wie teilweise ja auch auf diesen Anruf oder bei diesen Hotlines, wo man anruft, wo man dann gesagt hat, hier, ihr Gespräch kann zu Qualitätssicherungsmaßnahmen aufgezeichnet werden. So macht's Apple anscheinend auch. Ich weiß nicht, ob es irgendwo im Kleingedruckten steht. Wahrscheinlich schon. Aber wer liest sich denn bitte Nutzungsbedingungen durch? Ja. Ich mache es auch in den seltensten Fällen, muss ich ehrlich sagen. Würde vielleicht mal Sinn machen. Aber wer tut's denn schon? Auf jeden Fall, wie gesagt, da kann man eventuell sich mal jetzt vielleicht dann doch den einen oder anderen Gedanken auch in Bezug auf sein Siri machen. Ja. Die Fragen kommen da schon an. Und wenn man dann auch von anderen Diensten hört, was da teilweise für Fragen gestellt werden oder was man da alles mithört oder zufälligerweise mit anhören kann bei diesen Stichproben, die gemacht werden. Ich glaube, ein Google-Mitarbeiter hatte da mal was erzählt von Drogengeschäften, die abgewickelt werden, ja, und so ein Kram. Also ich würde sowas nicht unbedingt jetzt als Presse dann auch so direkt schreiben, weil das könnte durchaus Begehrlichkeiten bei unseren,
Schlapphüten wecken.
Wenn man es so dann ausdrücken will, genau. Ja. Mhm. Fand ich auf jeden Fall interessant, weil wie gesagt, einmal ist in Bezug auf Apple halt jetzt gerade nochmal relativ umfangreich halt hochkam in der amerikanischen Presse. Und ich das Statement von Apple mal in der Gänze durchlesen muss, vielleicht nicht ganz so optimal war, ja, die Reaktion da drauf. Aber das muss ich mir in Ruhe nochmal durchlesen. Nur so als erstes Info mal, weil wir es gerade vom Aluhut hatten.
Ja. Ja. Ja, das ist halt leider so, dass da die Daten.
Ja, ich kann es auch sehr gut nachvollziehen, warum es gemacht wird. Nur es ist halt immer die Frage, wie weit wird es halt im Voraus kommuniziert? Weil das ist halt so eine Sache, wie ich sage, es muss halt dem Nutzer klar sein oder dem muss klar mitgeteilt werden, was halt mit so einer Anfrage passiert. Und wenn eine von 1000, je nachdem, wie halt der Schnitt ist, keine Ahnung, vielleicht, ich denke nicht, dass er 1 zu 10 sein wird, aber wenn da eine halt dann mal rausläuft und dann geprüft wird, weil vielleicht die Antwort nicht richtig gegeben war oder aber der Fragesteller ja Siri 50 Mal mit demselben bombardiert hat, weil einfach die Antwort nicht passt. Ja, klar, muss man mal gucken, was da oder wo eventuell das Problem liegt. Aber das muss man halt dem Nutzer auch entsprechend klar mitteilen.
Das wäre sinnvoll, wie gesagt. Ja, klar mitteilen ist immer gut.
Ja.
So ist es. Ja, gehen wir mal ganz kurz in die Nintendo-Ecke. Da gibt es eine kleine Neuigkeit aus der, Hacker-Szene, Hacker-Szene, Homebrew-Hacker-Szene, wie man es auch nennen mag. nämlich Lineage OS. In der Version 15.1 gibt es als Nintendo Switch Edition. Lineage OS basiert grundsätzlich auf Android 8.1 und ist da somit auch installierbar für Switch und das Schütz, wo man an das Hauptsystem geht, sondern das läuft über eine SD-Karte und man kann das ganz gefahrlos auf der SD-Karte installieren. Allerdings keine Garantie für eventuelle Schäden am System, da übernehme ich gar nichts oder wir übernehmen da gar nichts für.
Die Kollegen also, von OS auch nicht.
Nein, auch nicht. Das ist halt alles sehr experimentelle Software und das ist noch alles in einer sehr frühen Version, das Ganze für die Switch. Und wie man auch schon im Netz lesen konnte, gibt es auch schon ein paar Defizite und das Zeug läuft noch nicht so rund, wie es eigentlich laufen sollte. Also Vorsicht. Und es läuft nur auf älteren Maschinen, auf älteren Switch-Systemen vor 2018, was man lesen konnte. Also wenn man jetzt so ganz neue Maschinen hat, da gibt es wohl Probleme. Da gibt es wohl noch keine Version für.
Ja, es gab jetzt gerade erst ein Update für die Switch oder für die einmal ja die, wie nennt sie sich, Lite? Kann das sein?
Und
kurz danach für die andere auch. Genau, für die Standard gab es ja auch ein Update, ja. Also Hardware-Update.
Ein Hardware-Update, was sich optisch nicht niedergeschlagen hat, aber im Inneren sozusagen, der Prozessor wurde etwas schneller. Aber sie haben es ja begründet, dass ein Stromsparender wurde ja auch.
Genau, ja, genau. Es geht hauptsächlich um die Akkulaufzeit, genau.
Länger halten soll, ja. Bin ich ja mal gespannt, ob das auch wirklich so ist, weil ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht das ganze Ding trotzdem etwas schneller geworden ist. Nicht nur der Akku etwas sparsamer.
Ja, es ist halt immer die Frage, wie viele Frames. Weil interessant wird es, denke ich mal, wenn es wirklich als Heimkonsole benutzt am Fernseher. Weil er da ja dann auch von der Darstellung her nochmal ein bisschen aufbohrt, ob du da wirklich ein paar Frames mehr rausholen kannst, ja. Mhm. Aber ob das wirklich viel ausmacht.
Ja, gut. Wie gesagt, war ja auch ein Silent-Update, das haben die auch gar nicht so an die große Glocke gehängt.
Genau.
Da hat sich im Endeffekt sonst nichts getan.
Ich glaube, das Augenmerk haben sie ja auch wirklich da bei der Standardversion halt auf die Akkulaufzeit gelegt. Ja. Also gesagt haben, irgendwie bis zu, ich weiß jetzt gar nicht, war es nicht teilweise bei einzelnen Sachen 2 Stunden mehr Akkulaufzeit oder so.
Ja. Was ja eine Menge ist, 2 Stunden.
Was für ein Handheld auf jeden Fall schon eine ordentliche Angabe ist, also 2 Stunden länger im Flieger. Aber ich denke mir, ist halt auch stark abhängig davon, wie anspruchsvoll ist halt das Spiel.
Ja, und dann noch eine Kurzmeldung, die eigentlich mich erschüttert hat. Kongstar-Tarife sind jetzt auch LTE erweiterbar, jedenfalls die letzten beiden Standardtarife, Basic und Smart, kann man jetzt mit 1 Euro Aufpreis im Monat auch auf LTE bringen. Ich wusste gar nicht, dass es noch Tarife gibt, die ausschließlich auf UMTS 3G ausgerichtet sind.
Also wir hatten, glaube ich, mal drüber gesprochen, so ganz am Rande, dass es ja auch noch gerade in dem Prepaid-Bereich halt Anbieter gibt, die halt aus Kostengründen halt kein LTE auf der Karte drauf haben. Aber das Kongstar? Das ist doch hier eigentlich Telekom, oder?
Das ist ein Tochterunternehmen der Telekom. Ja. Aber wie gesagt, das sind auch die letzten beiden Seelenverkäufer, hätte ich bald gesagt. Also die beiden letzten kleinsten Einstiegstarife, wollte ich damit sagen, Smart und Basic. Ich glaube, die haben auch nur ein Datenvolumen von 500 MB oder so. Ich meine, wenn du dann noch LTE draufschaltest, ist das ja in 2 Minuten durchgeballert. Macht ja eigentlich auch LTE gar nicht Sinn, bei so wenig Datenvolumen da noch so einen hochperformanten Durchsatz draufzulegen.
Das ist ja auch das, was sie gesagt haben bei den 5G-Angeboten.
Ja, so ist es.
Dein Inklusivvolumen hast du so schnell weg.
Ja, so ist ja
die Frage, was du machst. Ja.
Wenn du da Unlimit hast, dann Unlimited hast, ist das ja okay. Ja. Aber dann kommt ja wieder die Fair-Use-Regel. Ne? Nicht ein, wie bei Funk, hast du das mitbekommen, was es da für Stress gab?
Funk
von Freenet, dieser Tarif, dieser 1-Euro-Tarif, ja, das war ja auch
Klar.
Nicht in einen Router stecken,
ist ja, klar. Freunde, schreibt mir doch bitte nicht vor, was ich machen soll. Ihr habt das Angebot, das wird genutzt, Ende Gelände.
Ja, oder Sie müssen es von Anfang an deklarieren, Fair-Use-Regel ausschließlich für Smartphones, aber dann müssen Sie es gleich vom Start an deklarieren.
Ja, okay, ob das auch wieder irgendwo im Kleingedruckten stand, keine Ahnung.
Angeblich nicht. Die haben ja die AGBs geändert. Die haben das jetzt umgebaut und haben da jetzt Klauseln eingetragen. Ne?
Ich meine, aber das ist doch wie ganz am Anfang mit LTE oder überhaupt mit schnellem mobilen Internet auch. Ja. Wo ein Angebot ist, wird es auch genutzt. Nicht unbedingt so, wie sich die Leute das halt oder die Anbieter halt wünschen. Ja, das ist ganz normal.
Ja, und ich kann doch auch über ein Smartphone dementsprechend wahnsinnige Datenmengen generieren. Nehme ich das Ding als Hotspot und.
Ich wollte es gerade sagen, dann musst du das irgendwie softwaretechnisch halt. Hatte das die Telekom nicht mal? Dass die. Irgendwie ein Riegel davor hatte, das als Hotspots. Achso, genau, die Hotspot-Funktion war, glaube ich, am Anfang deaktiviert. Ne?
Bei einigen Tarifen ist es heute sogar immer noch so, dass man die Hotspot-Funktion nicht hat. Also ich glaube, sogar Prepaid-Tarife können es, glaube ich, immer noch nicht.
Ja. Genau, also das ist das.
Einige Prepaid-Tarife.
Ja. Und da gab es ja Jailbreak, gab es was, um den Hotspot dann auch noch. Boah, guck mal, wie lange.
lang ist der.
Ja, heutzutage würde ich sowas nicht mehr an mein iPhone ranlassen. Ja.
Nee, Jailbreak muss nicht sein.
Ja, vor allem ist es so gut wie tot.
Ja.
Ja.
Tjo. Und was nicht tot ist, ist ein Update des LG Ultrafine 5K-Displays, weil das wurde ja noch nicht upgedatet, das 4K. Es hat ja letztens erst ein Update erfahren und jetzt wurde das große 5K-Modell auch geupdatet. Das kann jetzt nämlich auch mit einem iPad Pro kommunizieren und dementsprechend die Bildschirminhalte darstellen, was vorher nicht der Fall war, weil das Ding vorher eine reine Thunderbolt-Schnittstelle hat und jetzt kann es halt auch USB-C und ist somit iPad Pro kompatibel. Ja, schön. Sie halten an LG weiterhin fest. Man sieht es immer wieder.
Wenn das Display jetzt noch ein Touchscreen hätte?
Und
jetzt dann so ein großes iPad?
Ja, wer braucht denn sowas?
Ja, okay, das ist die andere Frage. Aber warum? Ja? Weil man es kann.
Ja, das ist immer die Standardantwort, ne? Weil man es kann. Ne?
Genau, weil man es kann. Oder wie war das? Warum mit einem Löffel? Fette. Wer sich daran noch erinnern kann, ab in die Kommentare damit. Ja. So viel wieder zu unserem Spin-off beziehungsweise zweiten Drittverwertung beziehungsweise Format, ja, Movie-Podcast und so. Ja. Also wie gesagt, wenn es jemand hier erkannt hat, das Zitat, dann bitte in die Kommentare.
Ja, so ein Movie-Podcast. Aber wir haben ja immer so viele Ideen, bloß wir setzen sie nicht um.
März habe ich mehr Zeit.
Ja, und dann hast du mal kurzzeitig mehr Zeit, dann starten wir unsere ganzen Querformate und danach hast du wieder keine Zeit, dann müssen wir sie wieder einstellen. Das ist ja auch doof.
Die Frage, wie erfolgreich die Formate laufen.
Ach du.
Vielleicht werde ich zum Vollzeit-Podcaster.
Das Potenzial ist da. Ja. Wir müssen es nur auf die Straße bringen.
Wie gesagt, ab März hätte ich Zeit.
Ja, ja.
Viel mehr Zeit. Vielleicht sogar schon ab Januar. Kommt drauf an, ob ich noch freigestellt werde.
Mhm.
Okay. Ich hab ja Hoffnung. Und die Hoffnung, wie bekannt ist, stirbt ja zuletzt.
Ja. Aber sie stirbt, wie du sagen würdest. Ja, das hast du nämlich auch schon mal gesagt.
Genau, weil mein Vertrag läuft ja noch bis Ende Februar. Und ab Anfang Januar ist ja eigentlich der neue Standort. Aber ja, ich bin ja nicht dabei. Also von daher mal gespannt. Vielleicht, wie gesagt, es steht im Raum, dass ich eventuell oder dass die andere Kollegen ja auch noch dann freigestellt werden und ja, ab Januar mehr Zeit bei Bezahlung hätte ich nicht unbedingt, also wäre ich nicht böse drum.
Ja. Die Kooperationspartneranfragen sind durchaus da. Wir müssen sie nur umsetzen können. Das ist das Problem.
Ja, warten wir es doch einfach mal ab. Ja, es ist ja noch lange hin. Klar geht klar ist ruckzuck Weihnachten und dann ist es ja quasi soweit. Aber wie gesagt, da kann man sich dann, also ist noch ein bisschen zu früh.
Ja. Weihnachten ist schneller, als wir beide uns das so denken.
Ich mache mir auch schon kräftig Gedanken, was so das ein oder andere Geschenk betrifft. Für mich.
Ja, sehr gut.
Ja. Ansonsten denkt doch keiner an mich.
Oh, ja. Deine Apple-Wunschliste ist jedes Mal in den Shownotes drin. Apple-Wunschliste sei schon.
Amazon. Oh, Scheiße. Echt?
Ja, aber
da habe ich gar nicht drauf geachtet. Ich muss da unbedingt mal gucken, was ich da drauf habe. Das könnte ja könnte peinlich werden. Ui, muss ich nach der Sendung direkt mal reingucken.
Ach, die 12.000 Sexspielzeuge, die du hier drauf stehen
hast. Ja, genau, deswegen. Oh je. Peinlich.
Ja, aber ich habe gerade mal drauf geguckt, aber ist jetzt nicht so schlimm.
Die habe ich mir aber schon.
GeForce RTX 2080.
Okay. Ja, ich benutze das eigentlich mehr so als Merkliste.
Ja, vielleicht klickt das ja auch irgendein Hörer, dann hast du aber ein.
Nee. Okay. Ich muss die Liste mal, glaube ich, auf Null setzen und dann mal wirklich ein paar Sachen reinmachen, die vielleicht interessant wären, aber nicht unbedingt jetzt als Merkliste missbrauchen, ja.
Oh, also das ist quasi so ein kompletter Gaming-Rechner drin, in Einzelteilen sehe ich gerade.
Nicht ganz, aber da sind ein paar Artikel drin, ja.
Okay, aber gut, lass uns noch mal über die Apple-Quartalszahlen sprechen, er wird zu weit abdriften. Es gab ja einen Conference Call bezüglich der aktuellen oder des letzten Quartals. Das sieht ja im Prinzip ganz rosig aus. Ich habe mir da mal so ein paar Notizen zu gemacht. Ich möchte jetzt auch nicht alles durchgehen, weil das ist ein bisschen zu viel des Guten. Viel, ja. Aber so, was mir aufgefallen ist, iPhone-Rückgang -12% haben wir dort. Das ist mehr oder weniger auch zu erwarten gewesen, weil Apple ja auch schon in der Vergangenheit oder nicht in der Vergangenheit, sondern stark dagegen gesteuert hat in Form von Services etc. und anderen kleinen Dingen. Und sie haben ja kräftig an den Schrauben gedreht und das hat sich auch bemerkbar gemacht.
Ja, dann hatten wir ja den Einbruch oder die Problematik, was den chinesischen Markt betrifft, wobei da hat sich Tim Cook ja auch sehr positiv jetzt über die Entwicklung geäußert. Ja. Muss man jetzt mal abwarten, wie das gerade im Weihnachtsgeschäft auch mit den neuen Modellen jetzt läuft. Aber da ist es interessant, wir hatten letztes Mal drüber gesprochen, auch über das, was wahrscheinlich nächstes Jahr alles kommt. Und da waren jetzt auch wieder so viele, aber da gab es ja jetzt auch wieder gerade die Woche ein paar Sachen. Anscheinend scheint sich das wirklich zu bestätigen, dass 2020 ja eigentlich das Update ja wird fürs iPhone. Deswegen bin ich auch mal ganz gespannt, wie so das letzte Quartal, beziehungsweise das Weihnachtsgeschäft halt für Apple sein wird oder gerade jetzt auch, wenn die halt die neuen Geräte kommen im Herbst, die neuen iPhones, wie die sich halt verkaufen. Ja, ich will nicht hoffen, dass diese ganzen Gerüchte da dem iPhone oder den Verkaufszahlen da vielleicht das ein bisschen dämpfen. Ja.
Ich kann mir schon vorstellen, dass dieses Jahr nicht so prickelnd wird, noch weniger prickelnd als wir uns das vorstellen, weil in einer Szene spricht man ja schon von einem Features-Tab beim iPhone im Moment und dass sie das dann 2020 mit 5G zusammen dann ganz konzentriert raushauen werden, die ganzen Features, macht ja auch irgendwo Sinn letztendlich. Ja.
Wobei ich lasse mich dieses Jahr gerne positiv überraschen und
ich
muss ja nicht zwingend kaufen, von daher.
Ja, man muss ja nicht jedem neuen iPhone hinterherlaufen.
Genau. Aber wo du gerade Services erwähnt hast, eine Zahl, die mir aufgefallen ist, wenn du die Mac und die iPad-Prozente mal zusammenrechnest, ist Services immer noch mehr. Oder die bewegen sich ziemlich gleich. Also Services und der Computerverkauf, wenn man ein iPad mitrechnet, von der Größe her, ja, alle Service hat da, alles ein Riesenbatzen mittlerweile.
16% plus, was da rausgekommen ist, das sind die Steigerungen im Servicebereich und da sieht man ja, dass der ganze Umbau und die ganze neue Ausrichtung Früchte getragen hat und sie sind ja noch lange nicht fertig, sie sind ja noch kräftig im Umbau. Und,
ja, beziehungsweise Angebot wird ja noch erweitert, ja, demnächst. Wie nennt sich das nochmal, Apple TV Plus?
Nee. Mhm.
Doch, genau.
Ja, doch, TV Plus,
was da kommt, hatte Steve Jobs, wollte ich schon sagen. Tim Cook, ja auch in der Telefonkonferenz angesprochen, was da auch an Service ja dann noch quasi oder noch kommen muss oder kommen wird. Ist auf jeden Fall eine sehr interessante Ecke und auch mittlerweile ein gutes Standbein für Apple. Ja,
auf jeden Fall. Ja, das iPad hat auch wieder zugelegt, 5% plus, das ist auch ordentlich. Tja, der Mac hat auch zugelegt, 8% plus. Das fand ich ein wenig überraschend, dass da nochmal ein Zuwachs passiert ist.
Ja, wobei da auch Tim Cook hat gesagt, die neuen MacBook Air, gerade auch was anscheinend die $100 weniger für Studenten betrifft und die neuen MacBook Pros, ja, sind anscheinend der treibende Faktor gewesen jetzt da hinten dran. Ja, muss man mal gucken, ja. Gerüchteweise soll ja noch der 16er dieses Jahr kommen.
Ja.
Und der hat ja auch gesagt, auch die Updates, was jetzt Mac Mini betrifft, etc., die müssen anscheinend auch gut angenommen worden sein von dem Segment. Ja, die richten sich ja auch mehr in diese gerade an Pros. Da ist anscheinend doch ordentlich was gelaufen, ne?
Ja, gut, vielleicht hat es auch so ein bisschen noch. Der neue Mac Pro, der jetzt vorgestellt worden ist, der ist natürlich nicht da drin, weil es den nicht zu kaufen gibt, das ist mir schon klar. Aber vielleicht hat das einige Leute dazu bewogen, okay, jetzt kaufe ich mir doch einen Mac Mini, jetzt wissen wir, wie die Kiste aussieht, das ist jetzt außerhalb meines Preisbereiches und auch die Konfigurationen, die sprechen mich jetzt nicht so an. Ich kaufe mir jetzt einen größten Mac Mini, den es gibt und bin immer noch günstiger als beim kleinsten Mac Pro. Und gut, die SSD-Preissenkungen können noch nicht mit drin sein, weil die kamen erst kürzlich, da ist das noch nicht mit drin. Ja, aber ich denke, die Mac Pro-Vorstellung könnte auch schon einige Entscheidungen positiv für den Mac Mini ausgelöst haben. Ja, schönes Quartal, was mir wie gesagt ein bisschen Bauchschmerzen macht, sind die iPhones. Aber das war ja abzusehen und das hat Apple ja auch schon so gesehen, dass es da Einbrüche gibt. Und das hatten wir ja auch immer wieder gesehen, dass die Zahlen Stück für Stück zurückgehen. Ja,
ja, das ist aber bis auf diese ganz Billighersteller ist es ja so ein bisschen ein Trend, ja, dass der Markt einfach in diesem höherpreisigen Smartphone-Segment quasi gesättigt ist. Ja, die Update-Zyklen werden einfach länger. Von daher, ja, muss man mal gucken, wo sich es dann wieder fangen wird. Und inwieweit halt die jährlichen Updates genug Kaufanreiz bieten, um da halt auch entweder halt bei Interessenten halt diesen jährlichen Rhythmus halt eventuell zu machen. Oder aber, dass halt wirklich Leute nach 2 oder spätestens 3 Jahren sagen, okay, jetzt kaufe ich mir ein iPhone. Und nicht, dass sie dann sagen, okay, ich kann auch noch ein drittes oder viertes Jahr damit über die Runden kommen. Ne? Da, wie gesagt, bin ich mal auch dieses Jahr gespannt, ob das wirklich sich bewahrheitet, dass es vielleicht nicht so ein interessantes Update sein wird, was die Hardware betrifft. Und und ob sich das bewahrheitet nächstes Jahr einfach. Ja.
Ja.
Weil wir hatten ja schon oft genug drüber gesprochen, wenn dieses Jahr wirklich nicht so gravierend, ja, okay, ist die Frage, aber wenn es nicht wirklich so interessant sein wird, werde ich noch ein weiteres Jahr aussitzen. Und das ist, denke ich mal, nicht unbedingt so im Interesse von Apple.
Ja, weil es bestimmt mehr Leute gibt, die so denken, ganz klar. Mhm. Und weil die Performance auch von den Geräten für den normalen Nutzer auch ausreicht. Das ist für mehrere Betriebssystemgenerationen, das ist halt so.
Wir hatten da auch schon oft genug in Bezug auf das iPad gesprochen. Ich bin mit meinem iPad 2 immer noch sehr zufrieden. Das tut, was es soll. Ich habe bis jetzt noch keinen Grund gesehen, da eventuell auch auf ein Pro oder umzusteigen. Ähnlich ist es ja beim iPhone. Ja, mit meinem 10 bin ich so zufrieden. Mittlerweile würde ich mir ab und zu mal wünschen, das Display wäre vielleicht doch ein Ticken größer. Aber das Gerät an sich ist wunderbar, ja. Nach wie vor.
Und ja, das ist echt, auf jeden Fall.
Das ist echt ein Problem, in Anführungszeichen.
Für Apple ist das ein Problem, für den Kunden weniger.
Ja. Es ist schön, dass sie das machen, ja. Beziehungsweise, dass es so ist, ja, dass man wirklich auch ein Gerät hat, mit dem man über Jahre hinweg, auch in so einem schnelllebigen Segment wie einem Smartphone, halt wirklich lange damit arbeiten kann, dass eine Investition in dem Größenbereich dann sich auch über die Zeit rechnet, ja, und man da auch wirklich einen Wert bekommt, ja, oder einen Gegenwert für das Geld, was man ausgibt, zumindest mal in meinen Augen, ja, und in vielen anderen Augen auch, ja, sonst würden sie sich auch nicht so verkaufen. Aber für Apple, beziehungsweise für die Aktionäre ist es natürlich so ein Ding. Ja, die wollen natürlich dann auch Umsatz sehen. Ja.
Ja. Ja.
Schwierig.
Ja. Aber sonst sind die Quartalszahl an sich unterm Strich mit 53,8 Milliarden US-Dollar ein Rekordquartal und es sieht ganz gut aus. Apple kann sich nicht beklagen.
Ja. Sollte man meinen, ja.
So ist es. Gut. Und wer sich auch nicht beklagen kann, das ist die Firma Intel. Naja, okay, die können sich beklagen, weil die Defizite, die sie mit der Modemsparte eingefahren haben, die wurden jetzt nicht gedeckt mit dem Verkauf an Apple.
Nicht ohne Grund hatten sie angekündigt, dass sie sich aus dem Markt zurückziehen, ja.
Apple kauft jetzt mal die Modemsparte von Intel auf und hat dafür eine Milliarde ausgegeben.
Aber das muss man auch mal gucken. Damals, als ja Intel gesagt hat, sie ziehen sich jetzt auf den Markt zurück, haben wir ja auch drüber gesprochen. Das würde sich jetzt eigentlich anbieten, dass Apple zugreift. Genau das ist jetzt passiert. Und wir waren ja nicht die Einzigen, die darüber spekuliert haben. Ja, es ging ja durch die ganze Branche. Ja,
ja.
Da wurde ja spekuliert, es würde sich jetzt eigentlich anbieten, selbst wenn Apple nicht kurzfristig eigene Modems halt entwickeln kann. Hauptsache, sie haben sich auf jeden Fall mal die Patente, die Intel hält, gesichert. Ich glaube, in dem Kauf sind nicht alle Patente mit drin, aber zum mindestens mal ein Großteil, glaube ich, ist es, der auf jeden Fall jetzt an Apple übergeht, genauso wie mit Produktionsstätten, Mitarbeitern etc. Die haben sich da auch einiges an Fachpersonal und Know-how noch mit eingekauft. Und in der Telefonkonferenz hat ja Apple oder hat Tim Cook ja auch gesagt, dass es halt für Apple ein sehr sinniger Kauf ist, ja, um alleine auch jetzt die Teile, die sie halt in der Produktion oder im Produkt halt brauchen, auch noch mehr halt selbst zu machen. Und wie wir damals auch schon gesagt haben, es macht sowas von Sinn, gerade für Apple, wenn man mal guckt, wie sie mit ihrer Chip- oder ARM-Entwicklung, ja, mittlerweile auf welchem Stand und Niveau sie sind, von wo sie herkamen. Ähnlich wird es mit jetzt den Modems laufen. Ob sie da ähnlich schnell in Anführungszeichen halt dabei sind, muss man mal abwarten. Ob sie nächstes Jahr da schon eigene Chips drin haben, ja, könnte sein, muss man mal gucken, ja, wie sie da oder wie sie das hinkriegen, wie sie da auch von der Entwicklung her liegen. Was eventuell Intel auch noch in der Schublade hatte, wo sie einfach noch nicht so weit waren. Muss man mal abwarten. Aber es ist auf jeden Fall ja keine riesengroße Überraschung, in meiner Meinung nach.
Nee. Und das ist ja auch im Endeffekt eine Milliarde. Mein Gott, das ist für Apple ein kleiner Betrag.
Ist es.
Das ist nicht das Problem. Und nochmal, um das mal von ein paar Zahlen zu ergänzen, sie haben 17.000 Patente eingekauft mit dem Deal und rund 2.000 Mitarbeiter, die jetzt übergehen. Und ja.
Man kann sich da auch einen schlechteren Arbeitgeber vorstellen als Apple. Ne?
Es hätte schlimmer kommen können für die Intel-Mitarbeiter in dem Fall, ganz klar. Und wie du es eben schon sagtest, das ist ein ganz wichtiger Schritt für Apple, noch eigenständiger zu werden und noch mehr Dinge halt im Haus zu erledigen oder aus dem eigenen Konzern kommen zu lassen und somit dann auch Stück für Stück das Modem-Design weiterzuentwickeln und wie gesagt eigene 5G-Modems dann demnächst, wann auch immer, einbauen zu können. Apple hat ja auch alle Zeit der Welt, weil sie haben ja einen Deal mit Qualcomm, der ja existiert und der ja noch ein bisschen läuft. Von daher ist Apple im Moment in einer sehr komfortablen Position. Sie haben jetzt Intel aufgekauft, sie haben sich da ein Know-how eingekauft, sie haben den stabilen Deal mit Qualcomm. Die Dinger sind okay, die Dinger laufen hervorragend, ist alles in Ordnung. Von daher können sie sich jetzt konzentriert und in aller Ruhe mit der Entwicklung von eigenen Modems befassen.
Ja, und sie haben halt jetzt entsprechend die Anzahl der Patente in der Hand, die sie ja auch nutzen können, um da eventuell, je nachdem, Druck vielleicht ja auch, aber da halt auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen mehr was in der Hand zu haben, was halt bei eventuellen Verhandlungen in der Zukunft auch gerade mit Qualcomm vielleicht nochmal so ein bisschen Sicherheit oder auch Argumentationshilfe einfach bieten kann. Ne?
Ja, letztendlich wird auf lange Sicht Qualcomm denn auch ein bisschen der Verlierer der ganzen Geschichte sein, weil sie dann auf lange Sicht gesehen Apple als Kunden verlieren werden.
Ja, okay, inwieweit? Man muss halt mal abwarten. Qualcomm ist nicht umsonst Marktführer, hält eine Milliarde an Patenten, überspitzt gesagt, ja, wo auch garantiert Apple nicht drumherum kommt, wenn sie eigene Chips bauen. Ja, weil irgendwo wird irgendwas sein, was Qualcomm berührt und wo sie ein Patent drauf haben. Also in irgendeiner Form und Art und Weise wird wahrscheinlich da eine Zusammenarbeit auch stattfinden müssen, wenn man eigene Chips herstellt. Ja, muss man einfach gucken, wo sind die Schnittpunkte, ja, wo ist man auf Lizenzierungen eventuell, ja, von Qualcomm-Patenten einfach angewiesen. Ganz ohne wird es wahrscheinlich nicht ausgehen. Aber ja, sie sind auf jeden Fall unabhängig davon, ja, was Chip-Design, was Integration betrifft und was auch Produktion, ja, Fertigung, termingerechte Lieferung, ja, beziehungsweise auch Geheimhaltung von Stückzahlen, ja, die produziert werden, zu wann, ja, etc. Das alles ist ja dann in-house.
Ja.
Da hat ein Kuo es etwas schwieriger, an Zahlen ranzukommen und da sich was zurechtzureimen, ja.
Mhm. Der ist ja sowieso so ein bisschen hin und her gerudert, was auch die Aussage der 5G-Chips angeht, wann die eigenen 5G-Chips in den, den Geräten endlich sein werden. Erst hat er gesagt, es wird durch die Bank alle Geräte betreffen, die dann mit den Intel-Chips ausgestattet werden sollen. Dann hat er gesagt, nee, so die Einstiegsmodelle werden das erstmal haben. Die anderen Geräte werden parallel weiter mit Qualcomm funktionieren. Ja, da ist er sich jetzt auch nicht mehr so sicher.
Ja, es hieß auch mal 2020, wobei ich finde das schon ein sehr ambitioniertes Ziel. Ja.
Glaube ich nicht. Also ich glaube, 2020 werden wir 5G sehen, aber mit Qualcomm. Das ist meine Prognose. Und danach dann halt Stück für Stück mit Intel. Und es liegt auch auf der Hand, nach meiner Meinung, dass sie erstmal in den Einstiegsgeräten mit in Intel und mit den hauseigenen Geschichten starten werden, um zu gucken, wie gut, wie vernünftig funktioniert es, bevor sie das in den Premium-Segment ausrollen werden.
Das ist auch die Frage, werden sie überhaupt, wenn sie eigene Chips machen, direkt auf 5G gehen oder machen sie dann erstmal jetzt, oder werden sie 5G vielleicht den High-End-iPhones überlassen? Ja, und das wird dann das Jahr drauf vielleicht erst runtertropfen und haben sie dann eigene Modem-Chips drin, die halt gerade jetzt auch aktuell halt kein 5G haben, ja, zum Beispiel. Wäre ja auch eine Idee.
Ja, obwohl da ist er sicher recht sicher, es wird durchgehend 5G geben in allen Geräten. Das war ja seine Aussage. Bin ich gespannt. Was ja letztendlich auch Sinn machen würde, um natürlich den Ausbau und die Geschichte 5G zu forcieren, wenn jetzt Apple durchgehend auf 5G setzt, ist das natürlich auch nochmal eine Aussage für die Provider und für die Carrier, da 5G mehr auszubauen, was natürlich einige Länder trotzdem nicht interessiert und naja. Ja. Aber ist schon mal ein Statement, wenn man jetzt sagt, unsere Geräte haben durchgehend 5G an Bord, ganz klar. Ja, so ist es. Schauen wir mal, es bleibt spannend. So, und ein Thema, was ich eigentlich hätte vorher einstreuen sollen, aber Tim Cook hat nämlich im Rahmen des Conference Calls nochmal bekannt gegeben, dass der neue kommende Mac Pro dann wohl doch genauso wie der alte Mac Pro in den Staaten gefertigt werden soll.
Mit der Aussage wäre ich ein bisschen vorsichtig.
Glaubst du das noch nicht so?
Ich denke, ja, okay, Apple würde es wahrscheinlich gerne machen, wenn es preislich sich einigermaßen realisieren lässt. Ich denke mal, das ist aber mit so einem Ding, was sie in den Ring werfen, weil sie ja bei, ich weiß jetzt nicht mehr die Behörde, wo sie es angefragt haben, aber wo es darum geht, es soll ja hier weitere Einfuhrzölle geben auf Elektronikartikel, die auch den Mac Pro betreffen würden. Ja, und da hatten sie ja um Ausnahmen
einen Antrag gestellt.
Genau. Und ich denke mal, wie gesagt, das ist eigentlich so mit eigentlich so das Ding, wo sie gesagt haben, hier, wir würden ja gerne, aber mit den Importzöllen und nehmt uns da doch bitte raus. Ja.
Aber der wurde ja nicht stattgegeben, der Antrag, ne? Der wurde ja abgelehnt. Ja,
deswegen, ich denke mal, sie versuchen es halt jetzt auf diese Art und Weise nochmal ein bisschen Druck auszuüben, weil es dann ja auch gerade wieder um Arbeitsplätze geht, ja, wobei die Frage ist, wie viele Arbeitsplätze werden es sein? Der wird ja auch nicht in Dienststückzahlen jetzt hergestellt wie, keine Ahnung, wie ein iMac.
Nein.
Oder wie ein iPhone, ja, das schon mal gerade gar nicht. Ja.
Das wäre gut.
Und von daher,
für Apple wäre es gut.
Inwieweit hat man da Interesse, vielleicht 500 Arbeitsplätze irgendwo zu schaffen, auch wenn es bei Apple ist? Ja. Wenn man da über 15 oder 50.000 Arbeitsplätze spricht, denke ich mal nochmal ein anderes Ding, auch gerade bei Trump, ja, weil er dann nochmal sagen kann, hier, ich habe Apple dazu gebracht, hier x Arbeitsplätze zu schaffen, aber in dem Bereich, wie es beim Mac Pro ist, ja.
Ja, ich meine, es wäre natürlich auch für das Produkt an sich weiterhin so ein Image, wo man sagen kann, made in USA und
ja, assembled in USA.
Assembled, ja gut, die Halbleiter kommen ja natürlich nicht aus den Staaten. Das Ding wird ja im Endeffekt nur konfektioniert, zusammengeschraubt.
Nur zusammengeschraubt, ja.
Ja.
Wobei das Gehäuse, je nachdem, in den Stückzahlen wird es vielleicht sogar noch Sinn machen, wenn du vor Ort irgendwo eine Firma hättest, die Gehäuse dann einfach fräst, um es jetzt mal so auszudrücken. Könnte durchaus auch eine amerikanische Firma machen, warum nicht? Es ist halt die Frage, inwieweit oder wie viel teurer wären sie, als wenn du das zum Beispiel irgendwo ja in einem, wie gesagt, wie in China, keine Ahnung, Taiwan, vielleicht sogar in Indien fertigen lassen würdest, ja, wo die Lohnstruktur noch ein bisschen anders ist als selbst in den Staaten. Aber das wäre gerade das Gehäuse, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass das auch vor Ort gemacht wird. Da würde sich eigentlich anbieten.
Auch bezüglich der Größe des Bauteils, das kostet natürlich auch aufgrund des Volumens, was das Gerät wegnimmt, containertechnisch, Shippingkosten, so ein Gehäuse zu verschicken, ist natürlich nimmt natürlich, wie gesagt, im Container mehr Platz weg als ein paar Mainboards. Ist auch ein Argument letztendlich, dass man das in den Staaten halt fertigt, das Gehäuse. Ja. Und es kommt ja nicht immer nur auf das Gewicht an bei Transporten, sondern auch auf das Volumen, was es wegnimmt. Aber
stell mir vor, hier, du kriegst dir oder bestellst dir als extra die Rollen für den Mac Pro und dann steht auf der Packung von den Rollen Made in the USA.
Ja.
Wäre doch auch was.
So als Reifenbeschriftung oder was meinst du?
Nee, auf der Packung, ja. Made in the USA. Wie gesagt,
ach so, dass das nur Ding die Rollen, nicht, ja. Jetzt habe ich es.
Nee, aber wie gesagt, beim Gehäuse könnte ich mir das sehr gut vorstellen. Ja, es gibt ja auch gerade in dem Bereich sehr gute oder einige Firmen. Ich habe das ja auch in anderen Podcasts schon mitgekriegt, wo es da ein bisschen um Technik geht, ja, wo da ein bisschen aus dem Eingemachten halt erzählt wird, wo du so Sachen eigentlich sehr gut auch in Amerika einkaufen kannst. Es ist halt die Frage vom Preis her. Aber ich denke, bei dem Mac Pro Preis, ja, den Apple einfach ausruft und bei den Stückzahlen, die gemacht werden, ja, könnte man auch auf ein paar Dollar verzichten und das Ding in den Staaten machen. Also Gewinn verzichten und dann einfach teure
Ich denke mal, das Gehäuse, das wird auch so das Produkt, was du von den größten Stückzahlen her brauchst, weil das Gerät oder das Gehäuse brauchst du bei jeder Modellkonfiguration. Mhm. Egal ob High-End-Konfiguration oder die Einstiegsversion, das Gehäuse musst du halt haben. Mhm. Und von daher ist das von den Stückzahlen auch das Höchste. Mit Mainboard etc., weil das ist ja auch immer das Gleiche. Mhm. Ja, aber mal gucken, ob das dann wirklich final in den Staaten gefertigt wird, weil zuerst hieß es ja, das wird in China gebaut, das Ganze. Mhm. Das waren ja die Aussagen, die auch aus der Ecke vom Wall Street Journal kamen. Und jetzt, wie gesagt, diese Aussage von Tim Cook selbst, den messe ich ja schon ein bisschen Gewicht bei,
ja, wenn er das selbst ja, das sagt. Aber wie gesagt, inwieweit das natürlich eine Sache ist, die kurzfristig zum Tragen käme, ich weiß es jetzt nicht. Ich denke mal auch, das wird so ein bisschen von Tim Cook auch so als Anreiz gesehen, ja, für auch Mr. Trump oder President Trump, ja, da eventuell eine Ausnahme zu genehmigen, was halt jetzt die Zölle betrifft, ja. Muss man mal abwarten, ja. Also es wäre schön, wenn er auch wieder in den Staaten geschraubt wird. Mir wäre es auch recht, wenn er hier irgendwo um die Ecke geschraubt werden würde. Ja, hätte ich auch nichts gegen. Aber wie gesagt, ich sehe das eher in diese Richtung, um da ein bisschen Argumentationshilfe bei den Gesprächen zu haben, als dass es wirklich eine Sache wäre, die schon beschlossen ist. Oder wofür es schon einen Starttermin gibt oder so, ja.
Ja. Naja. Ich meine, er muss ja langsam mal zu Potte kommen, weil das Ding kommt ja bald oder soll ja bald kommen, ne?
Ja. Naja.
Es hat mir schon so ein bisschen Angst gemacht, wo er gesagt hat, ja, würde er denn den Staaten fertigen, etc., dass das noch nicht feststeht, weil ich meine, das klingt ja schon so ein bisschen nach Verspätung, wenn sie sich jetzt noch nicht konkret einig sind, wo das Ding geschraubt wird, ne?
Nee, geschraubt wird das in China. Die Frage ist halt, wann holst du die Produktion halt nach Amerika? Das ist halt die Frage.
Ich habe das so verstanden, dass die Produktionsstätte noch gar nicht feststeht, dass sie noch gar nicht...
Nee, Amerika, für Amerika gibt es noch keinen Zeitpunkt, nee. Ach, aber so. Wie gesagt, ich denke mal, dass die ersten Produktionsläufe definitiv aus China kommen.
Ja, gut, der muss ja schon längst produziert haben letztendlich, weil du musst ja ein bisschen vorproduzieren, weil wenn sie den September-Termin einhalten wollen, ja, dann müssten hier schon Dinge vorproduziert sein, das stimmt ja. Ja, stimmt. Ja. Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ne?
So huge.
Ja. Ja, gut, ich würde sagen, haben wir doch unsere Hauptthemen durchgeprügelt, oder? Dann können wir noch ganz kurz in die Tipp-Ecke übergehen. Ich wollte gerade sagen Tippomatik, aber das war noch ein anderer Podcast. Das war bei den 99 Hörern, ne? Die Tippomatik.
Ja, stimmt, Wo du es gerade erwähnt hast, ja.
Gut. Gadgets habe ich in dem Sinne heute nicht, also keine direkte Gadget-Besprechung, aber ich habe eine Hörerfrage, die ich gerne hier nochmal beantworten möchte. Ich habe dem Hörer natürlich trotzdem schon vorab geantwortet, aber ich glaube, das könnte auch für den restlichen Hörer nochmal interessant sein. Vor ein paar Folgen habe ich mal über Cable-Drop-Clones gesprochen, also Cable-Drop-Nachbauten. Mhm. Und ja, es gibt eine Menge Scheiß auf dem Markt, sage ich jetzt mal, was das angeht, und eine Menge Qualitäten, die echt nicht lohnen, hier erwähnt zu werden. Aber es gibt auch Ausnahmen, und die Dinge habe ich oft im Einsatz und empfehle sie auch gerne weiter, und ich habe sie jetzt auch wirklich im Langzeiteinsatz, und die Dinge erhalten immer noch das, was sie versprechen. Hier geht es nämlich um 12 Stück Kabel. Clips, Mehrzweck, Dingens, Bummens, die haben jetzt ja keine dedizierte Bezeichnung bei Amazon, sind aber den Original Cable Drops sehr, sehr gut nachempfunden, auch was die Plastikqualität angeht etc. Und hier bekommt man sage und schreibe 12 Stück in schwarz für den bescheidenen Preis von 2,89 Euro.
Entschuldigung.
Ja, das ist günstig.
Das ist sehr günstig, ja. Die Frage, die sich dann nur aufdrängt, ist, ja, wie gut ist denn Kleber, den sie da mit drauf haben?
Ja, das kann ich dir sagen. Der ist so gut, dass bis jetzt noch keiner runtergefallen ist und ich ja schon die ersten Dinger 2 Jahre dort kleben habe und die anderen etwas später.
Okay.
Aber selbst wenn der Kleber irgendwann nicht mehr gut sein sollte, es gibt diese 3M-Geschichte am laufenden Band zu kaufen, und selbst wenn man sich eine Rolle 3M-Klebepads kauft, ist das immer noch günstiger, diese Cable Drops zu nehmen und die dann damit zu modifizieren oder zu pimpen, als wenn man die Original Cable Drops von Blue Lounge nimmt. Ja, ist meine Meinung dazu. Weil Cable Drops ist schon so ein bisschen, ja, da kann man doch mehr von gebrauchen, und wenn man sich die Originalpreise anschaut, muss ich nicht unbedingt haben. Gibt so Dinge, da scheue ich mich, viel Geld für auszugeben.
Ja, aber vor allem bei so einem einfachen Teil im Prinzip. Und was ich ja mit so Klons eigentlich Erfahrung gemacht habe, das Produkt an sich ist nicht unbedingt das Problem, ja, an der Sache, sondern wirklich der Klebstoff oder die Klebeteile, die halt verwendet werden, dass die einfach wirklich billig sind und irgendwie am dritten oder vierten Tag, gerade wenn du sie vielleicht auch an der waagrechten Stelle geklebt hast, ja, um da ein Kabel anzuklemmen oder auch vielleicht nur zu führen, dass der Kleber dann einfach nachlässt beziehungsweise Funktionen aufgibt, ja, auf dem Untergrund und dann der Drop einfach abfällt. Und dass du dann gezwungen bist, halt, wie du es eben schon angesprochen hast, eventuell nochmal den auszutauschen, beziehungsweise zu pimpen. Und ansonsten, bei den Klonen kann ich jetzt über den Kunststoff oder über die Funktion nicht meckern. Ich hatte mal welche, wie gesagt, wo halt der Kleber einfach scheiße war. Aber
ja, ja, das kann passieren. Ja. Aber da ich immer wieder die gleichen kaufe und immer wieder, ich habe mir das in meine Wunschliste, nicht in meine Wunschliste, in meinen Einkaufszettel gelegt, habe mir da noch eine Liste angelegt, die nicht öffentlich ist, wo ich immer so wiederkehrende Produkte drin habe, die ich brauche. Und währenddessen habe ich mal gesucht, was die Original Blue Lounge Cable Drops kosten. 12 Stück kosten hier, 6 Stück. 6 Stück kosten hier 12,99 €.
Ja,
das ist dann schon mal ein kleiner Preisunterschied.
Dafür hast du Original.
Dafür hat man Original. Ich gebe ja zu, bei manchen Produkten macht das durchaus Sinn, Qualität zu kaufen. Aber es gibt so Produkte, wo man durchaus auch einen guten Klon verwenden kann. Somit ist der Drops gelutscht.
Sozusagen.
Gut, hast du noch irgendwelche interessanten Themen beizutragen?
Nein.
Hast du noch uninteressante Themen beizutragen?
Ja, viele, viele, aber das ist ja uninteressant.
Okay. Ja, dann würde ich sagen.
Eine kleine Anekdote noch, so als Rauswerfer. Ich hatte zuletzt Besuch hier im Haus und der war auch, ich habe mal kurz mit hier bei mir in meine unaufgeräumtes Arbeitszimmer mitgenommen, weil ich kurz am PC was kopieren musste. Und ich hatte, weil meine Frau eine DVD gebrannt bekommen hat noch.
Muss man sich auch mal vorstellen. Gott.
Ja, eine Bekannte von ihr hatte ihr eine DVD mit Bildern gebrannt, hatte ich bei mir am PC mein Apple-Laufwerk dran. Also das DVD.
Superdrive.
Genau, das Superdrive. Mhm. Und dann kam halt nur so, was hast denn da? Und ich so, ja, externes, das sieht ja gut aus, ja.
Ja, ist auch von Apple.
Und so slim, ja, und so sexy und keine Taste. Ja, wie kriegst du die CD da raus? Und ich sage, okay, das ist halt Software gelöst, ja. Nee, aber das ist ja wirklich, sieht ja gut aus. Und sie, ja, sieht gut aus, aber für was willst du denn hier sowas eigentlich heute noch kaufen? Macht ja keinen Sinn mehr. Aber er fand es halt sexy, ja, und es sieht ja noch gut aus, ja, und so alt wie es ist, es tut seinen Zweck noch und funktioniert auch unter Windows, ja, das muss man ja auch mal sagen, ja.
Ja,
zumindest mal, was das Lesen betrifft. Ich habe mit diesem Drive noch nie geschrieben.
Ja.
Noch nie geschrieben. Ich habe es auch eigentlich nur gehabt, weil am, wie gesagt, früher, ja, das ist ja noch aus meinen ganz alten MacBook Air Zeiten, hast du doch ab und zu mal noch eine DVD gehabt oder so, oder hast du mal eine bekommen? Mittlerweile ja gar, im Prinzip gar nicht mehr. Ja, entweder hast du die Cloud oder du hast einen USB-Stick. Aber für so Notfälle, wie gesagt, jetzt auch wieder, meine Frau hat auch gesagt, kannst du mir die DVD, die Bilder bitte auf meinen Mac, oder auf ihr MacBook Air drauf machen? Und ich noch so, wo ist das DVD-Laufwerk? aber ein Griff, ja, die Sucherei geht los. Wie gesagt, dann hatte ich es hier noch stehen, der Besuch dann, oh, sexy, ja, was ist das denn? Wie geil ist das Teil? Und ist so sexy es auch ist, aber ja, wie oft brauchst du das denn noch?
Ja, ich weiß noch, ganz früher hatte ich, wo ich noch mit PCs parallel gearbeitet habe, Virtual CD, da hat man sich Images abgelegt von CDs, die man oft gebraucht hat, um, wie gesagt, das Laufwerk freizuhalten, um die Anwendung schneller zu machen. Und da gab es ja noch diese tolle Telefonauskunfts-CD, D-Info. Mhm. Die habe ich mir dann als Image hingelegt, weil es einfach schneller ging, dass der dann durch das Image gerattert ist, anstatt jedes Mal die CD zu bemühen und dann das Laufwerk hochzuschrauben. Also, ja.
Ja, wobei zuletzt wurde ich gefragt wegen virtuellen USB-Sticks.
Hä?
Und ich so, für was denn bitte?
Ja, kann sich doch ein Image anlegen und das entweder
und über... Und ich so, what? Virtuelle USB-Sticks? Habe ich schon mal gehört, aber ich hätte da null Anwendungsfall. Vor allem noch weniger als, Freunde. Als ich schon gehört habe, um was es ging, habe ich gesagt, okay, lies dich bitte hier auf diesem und diesem Forum bitte ein, beziehungsweise bemühe bitte mal Reddit, ja. Damit möchte ich dann doch eigentlich eher weniger zu tun haben.
Es ging vielleicht um einen Kopierschutz-Dongle oder sowas, kann das sein?
Ja, nee. Genau. Ja, doch.
Doch, sowas doch, in die Richtung, aber ja. Das kann
es
man, glaube ich, gar
nicht. Es war so Halbseiden, war das, um es mal so auszudrücken.
Ja, okay, ja. Nee, das kann er dann alleine machen. Das Internet ist voll und das Internet ist auch
Ich hab ihn in die Richtung geschubst, aber dann, wie gesagt, dann bitte read the fucking manual. Ja.
Beziehungsweise, du hast quasi die in die dunkle Gasse geschickt, umsehen muss er sich da selber.
Ja, genau. Ich habe gesagt, da kannst du mal gucken, da wirst du wahrscheinlich auch fündig, aber mit dir da hingehen, nö.
Nee.
Und auch keinen Support, ja.
Ja, it's your problem. Gut, dann würde ich doch sagen, lass uns die Kiste für heute dicht machen.
Ja.
Und wenn alles gut geht, hören wir uns dann nächste Woche wieder.
Mhm.
Okay, also bis dann.
Jo, bis dann, tschö.
Tschüss.